Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over, baby.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max und Henry.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending. Und an meiner Seite ist heute zugeschaltet aus dem fernen Spanien Henry Wohlfahrt.
Schönen guten Tag.
Henry, wie ist es so weit entfernt in dieser historischen Stunde? Deutschland hat einen neuen Regierungschef. Hast du das in Spanien überhaupt mitbekommen?
Ja, also historische Stunde. Die Ampel ist endlich da. Darauf haben wir alle gewartet. Auch wenn es jetzt anderen Politikern aus Unionskreisen nicht so gefällt. Aber ich freue mich, ganz besonders freue ich mich auch, dass wir bald eine neue Drogenbeauftragte bekommen. Von dem her, ja, klasse auf jeden Fall. Ich freue mich auf die nächsten 4 Jahre.
Kein Bock auf Brokkoli oder was? Oder?
Nee.
Okay. Ja gut, ihr seht schon, Themenfindung ein bisschen schwierig, weil wir spielen halt gegen die Texans. Und ja, also wir haben uns echt ein bisschen schwer getan, da vernünftig was zu finden, worüber man irgendwie groß sprechen könnte. Ich meine, wir sind schon unzufrieden mit der Seahawks-Saison, aber frag doch erstmal Texans-Fans, wie die bis jetzt so, ne, also wie zufrieden die so mit ihrer Saison sind, weil, also das lief halt bis jetzt wirklich ungefähr so, wie man sich das vorher erwarten konnte. Deshaun Watson, hat bislang nicht gespielt, wird auch den Rest der Saison nicht mehr für die Texans spielen. Und die ganze Saison der Texans ist halt wirklich komplett schrecklich, muss man fast schon sagen. Und von daher ist es tatsächlich echt nicht einfach, das Team jetzt irgendwie zu bewerten, beziehungsweise ja, da jetzt eine vernünftige Preview drauf zu machen. Aber wir geben natürlich wie immer unser Bestes. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier in die Preview reinstarten, gibt's wie immer kurz und kompakt unsere Seahawks-News.
Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News.
Und da haben wir hier leider direkt am Anfang eine Hiobs-Botschaft für Jamal Adams, beziehungsweise von Jamal Adams für euch. Ja, der Safety muss erneut in der Schulter operiert werden. Erneut heißt, vor der Saison, beziehungsweise nach der letzten Saison wurde er schon mal operiert und wird jetzt den Rest der Saison ausfallen. Es wird erwartet, dass er zur nächsten Saison wieder bei 100% ist. Aber das war jetzt erstmal das letzte Spiel gegen die 49ers. Und jetzt wird Ryan Neal für ihn übernehmen. Henry, was halten wir von Ryan Neal? Wie gut wird er Adams ersetzen können? Wo ist er schwächer? Wo vielleicht sogar stärker als Adams?
Das ist eine spannende Frage. Manche argumentieren ja sogar, dass Ryan Neal 1:1 oder sogar noch besser ersetzen könnte, weil er anscheinend in der Kaffee stärker ist. Das weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass Adams gerade als Box-Safety noch mal ja, ein ganzes Stück besser ist als Neal in der Coverage. Fällt er wahrscheinlich gar nicht so stark ab im Gegensatz zu Adams. Zunächst nochmal, also es tut mir echt leid für Adams, dass die Saison jetzt für ihn schon wieder vorbei ist. Der hat jetzt, glaube ich, auch mehr Operationen als Picks für die Seahawks, als Seahawks.
Nee, ist doch jetzt gleich, oder? Und, nicht? 2:2, glaube ich.
Nee, ich meine, er hat schon 3.
Hat er noch mehr OPs gehabt schon? Oh, yeah.
Ja, gut. Also es ist krass, er ist schon ziemlich verletzungsanfällig jetzt in letzter Zeit. Schulter schon wieder die gleiche wie letztes Jahr, aber die Saison ist eh schon im Eimer und von dem her ist es nicht ganz so schlimm jetzt aus Seahawks Sicht und ja, es ist auf jeden Fall eine Chance, wie gesagt, denke ich mal, halt Ryan Neal jetzt besser evaluieren zu können, weil der meines Wissens ja auch nach dieser Saison Free Agent wird. Von dem her, muss man das wirklich, wie gesagt, eher als Chance betrachten, das Ganze. Und ich bin da gar nicht mal so pessimistisch, dass die Defense dass die Defense irgendwie signifikant nachlässt, weil ich bin eigentlich ein Ryan Neal Fan. Ich habe ja eigentlich schon, wie wir alle, glaube ich, wie wir drei, also du und Tobi auch, gefordert, dass er mehr Snaps sieht in dieser frühen der Saison. Das ist dann irgendwie erst relativ spät passiert und ich glaube, dass er, wie gesagt, im Pass Rush nicht ganz so ein starker Faktor ist, wobei Adams da nicht so stark eingesetzt wurde dieses Jahr, aber halt in der Coverage, wenn er da auch als Too High Safety mit Dix zusammenspielt, hat er jetzt eigentlich nie eine ganz schlechte Figur gemacht, als er dann eben mal Einsatzzeit gesehen hat.
Ja, ich denke auch. Also vor allen Dingen, ich glaube, in der Laufverteidigung wird man schon einen kleinen Abfall sehen im Vergleich zu Adams. Da war er wirklich stark diese Saison. Ist halt auch einfach viel kompakter und stärker als Neil. Dafür Neil vielleicht ein bisschen spritziger, ein bisschen flinker, also auch schneller am Mann. Und in der Coverage dann möglicherweise auch der stärkere Spieler vielleicht sogar. Also inwieweit man in der Coverage irgendwie große Unterschiede sieht, kann man jetzt noch nicht so abschätzen. Ich glaube tatsächlich, dass sie nicht besonders groß sein werden. Das spricht natürlich nicht unbedingt für Adams. Aber wie gesagt, Laufverteidigung könnte vielleicht darauf hinauslaufen, dass es da ein bisschen schwieriger wird, dass Brooks und Wagner noch mehr Tackles sammeln müssen. Die sind einfach beide Top 5 in Tackles dieses Jahr.
Das sagt übrigens nichts. Das sagt nichts über die Qualität des Linebacker-Plays in Seattle aus. Das regt mich wirklich auf, wenn Leute irgendwie sowas auf Twitter immer posten und meinen, oh, die krassen Linebacker der Seahawks. Aber wirklich, das sagt echt sehr, sehr, sehr wenig über die Qualität vom Linebacker-Spiel aus.
Das heißt einfach nur, dass die Running Backs zu häufig durch die D-Line brechen.
Oder dass sie viele Catches abgeben zum Beispiel und dann halt das Tackle was dann machen, anstatt zum Beispiel die Completion zu forcieren. Die Incompletion zu
forcieren. Ja, ich hatte auch immer mal gehört, irgendwer hatte Tackles als Stat für Cornerbacks angegeben. So, oh cool, der Cornerback hat 50 Tackles gemacht. Da dachte ich mir so, Alter, ja, aber
der Cornerback ist es noch nicht eigentlich.
Ja, so im Idealfall muss er gar nicht tackeln, aber gut. Aber ja, wollte ich nur mal eben anbringen, fand ich krass, dass beide Top 5 sind, also wirklich beide sehr, sehr, sehr viel am Tun und am Machen. Und wenn Adams jetzt rausfällt als sicherer Tackler, möglicherweise sogar noch mehr. Also Adams raus für die Saison. Zweite News, positive News diesmal, Damien Lewis kann wieder voll mittrainieren und wird den Seahawks dann im Spiel gegen die Texans auch zur Verfügung stehen. Ganz wichtig, dafür dann Kyle Fuller hoffentlich nicht mehr mit dabei. Das war die letzten Spiele wirklich, ja, so gemein das klingt, aber das war wirklich einfach nicht schön. Ich erinnere vorletzten Spieltag, als PFF die Note 0,0 für Kyle Fuller vergeben hat. Das war wirklich, das habe ich auch noch nicht gesehen. Ey. Aber Damien Lewis wieder dabei auf Left Guard. Und herzlichen Glückwunsch auch an Running Back Travis Homer, den wir ja schon unglaublich häufig im Podcast gelobt haben.
Special Teams
Richtig, er wurde jetzt zum NFC Special Teams Player der Woche ernannt, nach diesem fulminanten Touchdown und dem Fumble Pickup, also beziehungsweise den Fumble, den er gesichert hat. Also auf jeden Fall ganz stark und hochverdient auch Special Teams Player der Woche
geworden. Wir haben immer an ihn geglaubt.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber nein, man muss ja auch sehr ehrlich sein, wir haben ihn oft kritisiert, aber das hat er wirklich gut gemacht. Ich möchte ihn trotzdem nicht in der regulären Offense sehen.
Vor allem, was ich interessant fand, das würde ich ganz kurz nochmal anmerken, anscheinend hat er das Play sogar selber gecallt. Also die haben da halt auf diesen Look gewartet, glaube ich, den die Niners Special Teams Defense in Anführungsstrichen halt gezeigt hat in dem Moment. Und ich glaube, die haben dann irgendwie die Verabredung, ja, wenn wir ungefähr in so einer Situation sind, irgendwie an der eigenen 40 oder so, dann ist das in Ordnung, dann ist es vertretbar, wenn wir den Look sehen, dass wir das machen. Und dann hat anscheinend, also das hat Belor, glaube ich, in der Pressekonferenz gesagt oder Homer selber, also das Play auch angesagt, also das Play verändert und ist dann den Ball zum Touchdown gelaufen.
Das ist schon nicht gerade unbeeindruckend.
Ja,
nee, aber auf jeden Fall cool, dass er das wirklich so erkannt hat. Das hat ja wirklich alles sehr gut geklappt und war ja noch nicht mal eng. Also er ist da ja wirklich durchmarschiert durch die gesamte Niners-Hälfte, ohne dass ihm da irgendwer in die Quere kam. Am Ende Ayuk noch weggeblockt von Belor. Also sehr, sehr stark gemacht. Also egal, wie sehr du deine Franchise magst, Travis ist Homer. Kommen wir nun zur Preview Seahawks at Texans.
No Repeat Friday, die Vorschau.
Ja, bevor wir in die Matchups gehen, können wir noch mal so ein bisschen drüber schnacken, wie gerade so der Stand der Dinge ist. Also die Seahawks stehen bei 4-8, die Playoffs sind rechnerisch noch möglich, aber natürlich extrem unwahrscheinlich, haben wir drüber geredet. Gewollt sind sie eigentlich auch nicht unbedingt, also von daher bleibt es eigentlich dabei von unserer Seite aus, also zumindest von mir, Henry, du kannst gerne auch noch was dazu sagen. Ich verschwende momentan keinen Gedanken an die Playoffs.
Nee, also ich auch nicht. Und das hast du, glaube ich, in der letzten Episode auch schon mal gesagt. Also wir spielen noch gegen die Cardinals und wir spielen noch gegen die Rams. Ich sehe nicht, dass wir da irgendwie 5-0 durchmarschieren. Also will ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Aber darauf kommen wir vielleicht auch nächste Woche nochmal zu sprechen. Wollen wir das, dass die Seahawks in die Playoffs kommen? Ich weiß es nicht. Ich muss es nicht unbedingt haben dieses Jahr, weil ich halt weiß, dass das Team nicht gut genug ist. Und deswegen möchte ich da eigentlich auch keinen Gedanken dran verschwenden. Das würde dem Team auf jeden Fall, glaube ich, mal wieder ganz gut tun, die Playoffs vielleicht auch möglichst klar zu vermissen, nicht zu erreichen. Auch wenn da jetzt andere vielleicht sagen, ja, schwierig so zu argumentieren als Seahawks-Fan, aber also ich sehe schon so und wie gesagt, die Chancen sind marginal und das Seahawks-Team ist einfach nicht gut genug, um halt durchzumarschieren. Also ich glaube es auch nicht, dass wir da alle restlichen Spiele gewinnen und selbst dann wären wir, glaube ich, noch abhängig von anderen Ergebnissen. Also sind ja Träumereien aus meiner Sicht.
Ja. Außerdem wollen wir auch einen guten Zweitrunden-Pick haben, einen möglichst hohen. und dafür wären Playoffs natürlich überhaupt nicht zuträglich, aber ja, dann kann man wenigstens vielleicht noch so ein bisschen die Leute abfischen, die überraschend aus der ersten Runde gefallen sind.
Ich glaube, jetzt ein Linderbaum, den Center. Hast du das schon gesehen auf Twitter?
Nee, ich bin noch gar nicht in Draft.
ja, ich auch nicht.
In Draft-Kreisen drin. Also, man hat mir noch nichts angeguckt. Das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern.
Also ich weiß nicht, ob ich das überhaupt noch irgendwas mache, die Richtung. Mal gucken.
Also, allerfrühestens nach dem Super Bowl. Und
wir laden dann also wieder Jan Wegwerth ein.
Ja, das sowieso. Jan Wegwerth laden wir meist nach dem Draft ein. Mal gucken, ob wir dieses Jahr wieder Christian Schimmel für unsere Draft-Preview bekommen.
Und dann macht er mit Tobi wieder aus, wen wir zuerst picken. Ne?
Ja, stimmt. Tobi hatte da letztes Jahr einen sehr guten Riecher, ja. Also dieses Jahr. Mal schauen, ob wir die Quote halten können. Wenn man zu unseren Gegnern schaut, die Texans stehen bei 2-10 und haben es tatsächlich geschafft, als erstes und einziges Team bereits aus dem Playoff-Rennen offiziell eliminiert zu sein. Also egal, was jetzt noch passiert, die Texans haben keine Chance mehr auf die Playoffs. Ja, wie gesagt, war vor der Saison so ein bisschen zu erwarten, dass dann nicht allzu viel gehen sollte. Vor wenigen Tagen haben sie dann noch Linebacker Zach Cunningham entlassen, der nicht pünktlich zu einem Corona-Test erschienen ist und dann suspendiert wurde und irgendwie, ja, vom Trainer kam dann so ein bisschen seine Arbeitseinstellung ist nicht so das, was wir hier erwarten. Wir haben gewissermaßen unsere Standards und die erfüllt er nicht und, Cunningham hatte gerade erst einen dicken Vertrag unterschrieben, von daher kam das jetzt echt ein bisschen überraschend. Weißt du, ob der schon Waiver auf den Waivern durch ist? Nee, ne?
Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber es passt einfach zu dieser Dumpster-Fire-Franchise. Also ich weiß nicht, seit dieser 21-0-Führung war es, glaube ich, in der Divisional Round gegen die Chiefs in den Playoffs, wo man ja fast im Championship-Game stand vor 2-3 Jahren. Also ging es bei dieser Franchise so steil bergab, wie, glaube ich, bei keiner einzigen anderen.
Du hast diesen Punkt gefunden, meinst du, ja?
Also ja, doch, das muss der Punkt gewesen sein. Nach dem ersten Viertel, wo man dann 21 nur hinten lag und dann das Ding noch irgendwie 40-21 oder so gegen die Chiefs verloren hat. Ja, Wahnsinn. Das einfach war nur der Wahnsinn. Punkt, wie haben die Leute ihren Job noch dort? Also die, wie?
Ja, das war der Punkt, als Watson sich dachte, so, jetzt erst wird eine Massage und dann ging es bergab. Das war ganz schwierig.
Wollen wir das jetzt auch noch thematisieren hier?
Nee, ich glaube nicht. Wahrscheinlich war das jetzt schon extrem
disgusting.
Mir fällt mir das Wort nicht ein. Problematisch. Also,
ja, auf jeden Fall.
Ja, es tut mir sehr leid. Es ist mir rausgerutscht.
Also mir tun Texans-Fans einfach sehr leid.
Ja, das sowieso. Also wie gesagt, wir sind schon echt unzufrieden mit dieser Saison, aber wir sind natürlich echt verwöhnt als Seahawks-Fans so aus den letzten Jahren. Playoffs waren eigentlich Standard. Und so als Texans-Fan warst du zwar die letzten Jahre mit Watson auch immer relativ gut dabei, aber dann kommt halt diese absolute, sagt man Implosion oder Implodierung?
Ja, aber weißt du, was noch schlimmer ist eigentlich? Die Texans gibt es seit 2001 oder seit 2002, glaube ich. Waren eigentlich bis 2017 eine Müll-Franchise, sorry für das Wort, aber die waren einfach scheiße und haben nie ihren Franchise-Quarterback gefunden. Und jetzt als Texans-Fan, wenn du, sagen wir mal, since day one Fan warst, wenn du jetzt irgendwie aus Houston bist zufällig und deswegen Fan geworden bist, du wartest 17 Jahre auf deinen Franchise-Quarterback und dann weißt du, und dann verkraulst du ihn teilweise, also das jetzt mal alles andere außen vor, was scheiße gelaufen ist von Watson selber, ne? Aber dann verkraulst du ihn selber von der Führung her auch, ne? Tradest Leute wie Hopkins für einen Zweitrunden, für ein Apfel und ein Ei weg. Und dann hast du dieses Asset, auf das du 17 Jahre gewartet hast, den Top 5 Quarterback, der jung ist, ja, und der ist jetzt eigentlich basically weg. Ja. Das ist so mies.
Das ist wirklich hart, ja. Vor allen Dingen ist das ja was, womit du so null rechnen konntest. Ich meine, alles drumherum, so Hopkins wegzutraden und so, das wird natürlich nicht dazu führen, dass du deinem Quarterback eine angenehmere Umgebung schaffst. Und das wird auch sicherlich dazu beigetragen haben, dass Watson keinen Bock mehr auf die Texans hat. Die Geschichte mit den Anklagen zur sexuellen Belästigung haben ja gar nichts damit zu tun, dass er schon von sich aus gesagt hat, ich möchte nicht mehr für euch spielen. Also das kam ja davor noch. Und
das war, glaube ich, auch der Grund, warum er noch nicht getradet wurde.
Ja. Naja. Ja, es muss echt hart sein. So als Texans-Fan stelle ich mir auch wirklich schwierig vor. Aber ja, was willst du machen? Ich würde sagen, wir gehen mal in die Matchups rein.
Yes.
Und momentan kann man davon ausgehen, dass bei den Texans auf Quarterback Davis Mills spielen wird. Von daher haben wir hier als erstes Matchup die Passing Offense der Texans mit Davis Mills gegen die Passing Defense der Seahawks. Und was hältst du von dem vom Rookie aus Houston?
Wenig bis gar nichts.
Aber Zusammenfassung des Texans-Kaders.
Ich war mir gar nicht mehr sicher vorhin, ne? ob jetzt Mills oder Taylor spielt, das ist ja noch nicht ganz klar, weil die ja verletzt waren beide. Ja. Aber wenn dann Mills spielt, also sind beide Bodensatz der Liga eigentlich nach sämtlichen Metriken. Mills noch ein Stück Tacken schlechter und auch noch ein bisschen grüner hinter den Ohren halt, weil er Rookie ist. Der macht mir da irgendwie überhaupt keine Angst. Das Dropback-Game der Texans allgemein auch total mies. Irgendwie, ich glaube, fast sogar ineffizienter als deren Running-Game. Ich glaube, das Running-Game und das Passing-Dropback-Game haben beide ein negatives Expected Points Added pro Play von minus 0,29. Ja. Also total schlecht.
Also hier steht, ich weiß halt gar nicht, ob die Statistik einfach nur nicht weitergeht, aber hier sind Texans tatsächlich Dropback EPA per Play hinter minus 0,15, also nochmal einen Tacken schlechter. Und bei Rush EPA per Play unter minus 0,25, also danach kommen halt keine Zahlen mehr, aber also, wie gesagt, kommt auf jeden Fall hin. Ja.
Es ist mies und das hängt nicht nur mit dem Talent auf Quarterback zusammen, sondern auch mit der ganzen Offense, also was da halt drumherum gebaut wurde, oder ich weiß nicht, ob da überhaupt was drumherum gebaut wurde.
Ja, also der Texans-Kader wirkt ja auch nicht von ungefähr so ein bisschen zusammengewürfelt. Die Texans haben in der letzten Offseason gefühlt 35 Spieler gesigned und allen irgendwie so 1 bis 2 Jahresverträge gegeben, einfach um mal irgendwie ein bisschen was auszuprobieren. Sie haben gefühlt 30 Runningbacks im Kader gehabt und David Johnson und Rex Burkhead und Philip Lindsay, so den haben sie mittlerweile schon wieder entlassen, aber die haben wirklich ganz, ganz viele Spieler einfach gesigned, um mal so ein bisschen durchzuprobieren, okay, wer von denen, mit wem kann man eine Zukunft aufbauen? Und viele sind mittlerweile auch schon wieder entlassen worden. Mark Ingram hatten sie zwischenzeitlich auch, der ist ja jetzt wieder bei den Saints. Also die haben da wirklich ganz, ganz viel irgendwie sich zusammengekauft und wirklich viel wird da aber, glaube ich, nicht bleiben. Also besonders erfolgreich war diese Transferoffensive jetzt nicht, würde ich sagen.
Ja, die sind einfach so weit weg gerade irgendwie zu contenten, die Texans, wie wahrscheinlich fast kein anderes Team.
Ja, das stimmt. Auch so die, ich weiß gar nicht, wie es drafttechnisch aussieht, aber so weit vorne mit dabei sind sie, glaube ich, gar nicht. Also so viele Picks haben sie, glaube ich, nicht.
Haben die ihren First-Rounder weg? Nein, das ist nicht der von dem Tunsil-Trade, oder?
Ich glaube, der Tunsil-Trade müsste langsam mal durch sein.
Ja, weil dann haben sie normalerweise gerade den Stand jetzt den dritten Pick.
Ich meine so insgesamt. Also es gibt ja so Teams wie die Eagles zum Beispiel, die haben halt irgendwie 3 First-Round-Picks. Die sind dann gut gewappnet für die Zukunft. Aber die Texans haben maximal einen First-Round-Pick haben sie, den dritten, genau.
Ja, also also die können sich halt noch 3 weitere First-Rounder holen, wenn sie es schaffen würden, Watson wegzutraden, aber dafür müssten halt mal die ganzen Lawsuits überhaupt ins Rollen kommen. Da weiß man überhaupt noch nicht, wie sich das weiterentwickelt in Zukunft.
Das wird nochmal ganz spannend auf jeden Fall. Also für Texans-Fans ist diese Saison ja von vornherein eigentlich nur so eine kleine Probe gewesen. Dass es jetzt so scheiße läuft, ist natürlich dann auch hart für alle, die sich die Spiele jedes Wochenende irgendwie reinziehen. Also Jonas war im Podcast der Texans zu Gast. Wer Lust hat, kann sich das gerne auch noch mal reinziehen. Da kriegt er bestimmt auch mal ein bisschen Einsicht auch in die Gefühlswelten der Texans-Fans. Das können wir ja hier nur mutmaßen. Aber wir können ja mal versuchen, ein bisschen positiv zu bleiben. Also Brandon Cooks ist ja so ein bisschen der einzige Starspieler momentan bei den Texans und auch so die Lebensversicherung der Offense. Meinst du, der hat zumindest das Potenzial, der Seahawks-Defense gefährlich zu werden?
Ja, also das ist irgendwie der gefährlichste Spieler in der Offense als Deep Threat. Ich weiß nicht, ob sie ihn auch so einsetzen. Dafür schaue ich dieses Jahr zu wenig Texans, zum Glück. Es läuft halt alles über ihn. Er führt die Texans also mit weitem Abstand in Targets an. Ich glaube, er hat 65 Targets. Der nächstbeste ist dann, glaube ich, schon Johnson, also der Running Back mit 28. Er hat 500 Yards, mehr als der zweitbeste Receiver. Also im Passing Game läuft eigentlich schon echt alles über ihn. Dann dahinter kommen dann noch so Leute wie Nico Collins. Der wäre laut Tobi wahrscheinlich auch ein zukünftiger Superstar.
Ja. Aber ich frage mich auch, wer sind diese Leute hier im Slot? Davis, Tyden Brown. Ich meine, ich spiele echt viel Fantasy, aber da klingt bei mir gerade gar nichts. Davian Davis. Ja. Boah, wie gehört der Name?
Ja, du kannst in Fantasy auch nur Cook spielen. Alles andere ist eigentlich Code.
Naja.
Genau, also wie gesagt, das sagt's halt schon aus und du brauchst ja auch eigentlich immer Tiefe auf Wide Receiver und da ist wirklich für die so schwach die Quarterbacks spielen, aber so wenig Hilfe ist halt auch da im Receiving Game und in der O-Line.
Ja, da kommt einiges zusammen, das stimmt. Also die Offensive Line ist auch wirklich schwach. Tyus Howard, der letzte Saison eigentlich echt überraschend gut war, nachdem er gedraftet wurde und viele ihn für so eine Art Notlösung gehalten haben, die er wahrscheinlich auch war, weil den Texans Dillard vor der Nase weggeschnappt wurde. Trotzdem haben sie dann Tyus Howard genommen und der hat positiv überrascht, aber diese Saison ist auch eher enttäuschend. Laremy Tunsil hat die ersten Spiele nur gemacht, sich dann verletzt. Jetzt ist er momentan, glaube ich, Day-to-Day. Also vielleicht hat er einen Shot auf Sonntag, aber wahrscheinlich eher nicht. Und ja, also da gibt's echt kaum was diese Offense irgendwie Hoffnung machen kann. Im Laufspiel hast du dann nochmal so einen Rex Burkhead, David Johnson hier und da mal für ein Screen vielleicht. Das können die Seahawks nicht besonders gut verteidigen. Aber alles in allem sehe ich da in der Passing Offense echt wenig Hoffnung.
Wir hatten
obwohl unsere Defense nicht so stark ist.
Wir hatten es ja gerade noch im Vorgespräch drüber. Also wirklich, du hast dann sogar einzelne Spieler, die eigentlich auf dem Papier gut sind bei den Texans. Wie zum Beispiel einen Tunsil, der ja jetzt auch ein bisschen verletzt war dieses Jahr. Aber die müsste eigentlich so zumindest überdurchschnittlich gut spielen, weil sie es in den letzten Jahren halt einfach waren. Und das hast du nicht nur in der Offense, auch in der Defense. Und sie sind's einfach fast alle durch die Bank weg nicht. Also durch die Bank weg spielt eigentlich dann auch, während sie so mies sind, nochmal unter den Erwartungen. Das ist halt das Krasse, ja. Was mich auch überrascht hat, als ich mich noch ein bisschen eingehender mit den Texans jetzt beschäftigt habe.
Ja, das ist schon wirklich unterster Bodensatz der Liga. Und das sollte selbst die Seahawks Defense, die sicherlich nicht zu den besseren der NFL gehört, ohne große Probleme handeln können. Wie gesagt, Brandon Cooks, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Davis Mills hat nichts zu verlieren. Der wird sicherlich auch ordentlich versuchen, Cooks zu füttern. Durchaus auch mal tief gehen. Da muss die Secondary dann drauf gewappnet sein. Aber so alles in allem, ist das schon echt wenig, worauf sich die Texans da verlassen müssen.
Ja, also Davis Mills, bin ich mal gespannt, was das wird. Aber ich bin nicht davon überzeugt.
Nein. Ja, kommen wir zur anderen Seite des Balles. Und da habe ich jetzt mal das Seahawks Running Game aufgeschrieben, weil ich tatsächlich glaube, dass das eine relativ große Rolle spielen wird. Carroll wird versucht eigentlich schon seit Wochen wieder mehr zu laufen. Und gegen die Texans könnte es tatsächlich mal funktionieren. Also Alex Collins wird zurückkommen, Penny ist fit und hat hier und da tatsächlich auch mal ein bisschen was gezeigt gegen die 49ers. Die Texans haben eine der schwächsten Laufverteidigungen nach EPA per Play. Also gegen die Texans kann man ganz gut laufen. Von daher kann ich mir echt vorstellen, dass die Seahawks das auch versuchen werden. Damien Lewis wird zurückkehren auf Left Guard, der auch seine Stärken im Run-Blocking hat. Von daher glaube ich echt, dass die Seahawks versuchen werden, dem Spiel damals ein bisschen den Stempel aufzudrücken.
Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, Pete Carroll hat ja, als er das Monday Night Game geguckt hat, bestimmt so eine feuchte Hose bekommen.
Oh Gott, ja. Mac Jones mit 3 Passversuchen. Das war wirklich Wahnsinn.
Wahnsinn. Ja. Aber ja, glaube ich auch. Die Laufverteilung ist echt nicht gut. Die Passverteilung ist auch nur auf 23 nach Expected Points.
Immerhin.
Also beides mies. Die Defense muss man eigentlich attackieren. Ich erhoffe mir auch wieder, dass die Offense einfach, wie jetzt, zumindest wenn man die ersten 2 Drives gegen die Niners ausklammert, in diesem Rhythmus zumindest drin ist. Also die Offense war jetzt nicht sonderlich gut gegen die Niners, aber sie hatte zumindest diesen Rhythmus und das Potenzial, dass man auch lange Drives mal spielen konnte und nicht immer direkt, zumindest nach Beginn des Spiels, free and out gegangen ist. Und da waren natürlich auch Execution-Fehler mit dabei. Ich erinnere mich da an die ganzen Fumbles von Gerald Everett. Also da hoffe ich einfach darauf, dass Wilson da ähnlich im Flow ist, wie jetzt gegen die Niners. Und das sieht auch schon so aus für mich, dass sein Finger jetzt so langsam wieder bei 100% ist, oder?
Ja, also 100% ist schwierig zu beurteilen, aber ja. Es sah gegen Niners auf jeden Fall besser aus als die Spiele davor. Ist natürlich immer die Frage, wie viel davon lag wirklich an ihm und wie viel an dem, was die Defense halt zugelassen hat. Also, wir haben es im letzten Podcast schon gesagt, bei Twitter konnte man das auch ganz gut sehen, da hatte Adrian Franke so ein paar Videos gepostet, dass die Niners wirklich sehr viel, genau, die Niners sehr viel Single High gespielt haben, also mit nur einem Safety, und dass Wilson und der Offense halt dadurch auch einfacher gemacht haben, die Big Plays wieder so ein bisschen zu etablieren. Und wenn die Texans schlau sind, werden sie versuchen, das anders zu machen, spielen aber tatsächlich auch relativ viel Man-Coverage mit einem Safety. Von daher möglich, dass hier tatsächlich auch für die Seahawks Offense im Passing Game wieder einiges tief geht.
Wobei selbst wenn sie viel too high spielen, dann fände ich es noch okay, wenn man dann in diese leichten Boxen reinläuft. Ja. Im Angesicht dessen, dass die Laufverteilung so scheiße ist. Und Entschuldigung, dass ich heute so viel fluche. Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist.
Außerdem habe ich Rashad Penny das erste Mal vom Waiver geholt, seit er bei den Seahawks spielt, in meiner Fantasy-Liga. Und ich überlege sogar, ihn zu spielen. Also, Rate groß ist. Ja, mein Team ist scheiße.
Du wirst bitte enttäuscht werden, wahrscheinlich. Ich würde einfach gerne sehen, dass man diesen Rhythmus in der Offense hat, wo Wilson auch schnellere Entscheidungen trifft. Der hat ja auch, was jetzt Time to Throw angeht, viel schneller den Ball losbekommen als in den letzten Wochen oder in den anderen Spielen der Saison halt. Und selbst da wünsche ich mir dann, dass er auch mal viel über das Kurzballspiel geht. Das hat er ja gegen die Niners auch ganz gut gemacht. Und dann, als dann die Single-High-Looks da waren, da ist er dann tief gegangen. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Und das ist wahrscheinlich die richtige Herangehensweise, weil forcieren, hat man ja gesehen, bringt nichts in diese 2-Mann-Deckung rein, wie Wilson es ja in den letzten 3 Wochen vor dem Niners-Game gemacht hat. Und wenn sie dann da sind, dann gerne die Shots auf Metcalf und Lockett und natürlich auf Duane Eskridge, weil
auf jeden Fall, ja.
Der muss jetzt bald bis über 3 sein.
Ich glaube, besonders viele tiefe Routen ist Eskridge nicht gelaufen, aber
der hatte einen schönen Play-Action-Crosser. Der war nicht sonderlich tief, aber war schön.
Ja, hätte ich auch nichts dagegen, wenn man den tiefer anspielt. Du hast ja dein Profilbild dementsprechend auch schon geändert bei Twitter.
Nee, aber Eskridge
geworden.
Hat, glaube ich, auch das höchste Grade von allen Receivern gehabt mit 75. Hat die höchste Snap-Share gehabt von seiner ganzen Saison jetzt. Ich glaube, 22 Snaps hat er gehabt. War damit immer noch Wide Receiver 4 hinter Freddy Swain, der ein bisschen über 30 hatte, aber ich hoffe wirklich, dass er sich jetzt langsam zugunsten von Eskridge wendet, weil Eskridge einfach der talentiertere Spieler ist, der explosivere Spieler vor allem auch und man mit ihm einfach viel mehr Sachen machen kann, auch Sachen, die Offense wahrscheinlich auch beleben können. Ich erinnere mich da mal an Woche 1, wo es viele Chat-Sweeps gegeben hat. Sowas kannst du mit Eskridge viel mehr machen. Der gibt dir viel mehr Flexibilität und der ist viel gefährlicher, glaube ich, auch für eine Defense zu verteidigen als einen Freddy Swain.
Ja, davon kann man ausgehen. Also darauf kann man auf jeden Fall aufbauen, auf den 22 Snaps. Ich denke mal, nach seiner Gehirnerschütterung wird er jetzt langsam wieder rangeführt. Das heißt, Stück für Stück wird er sicherlich mehr Snaps bekommen. Und ich bin mal sehr gespannt, wie viel es dann jetzt gegen die Texans werden. Insgesamt kann man, glaube ich, sagen, bei Russell Wilson muss man schauen, ob sich die Formkurve bestätigt, ob er weiter auf dem Level spielt oder eben sogar besser spielt als gegen die 49ers. Und dann einfach mal schauen, wie seine Würfe aussehen, wie sein Finger aussieht. Und insgesamt, glaube ich, kann man sagen, die Offensive sollte hier auf jeden Fall einige Mismatches auf ihrer Seite haben.
Übrigens haben wir jetzt schon über Jacob Martin gesprochen. Das ist, glaube ich, der einzige kompetente Defense-Spieler der Texans.
Das stimmt. Wir haben zwei alte Bekannte bei den Texans. Einmal Justin Britt auf Center, der zweitbeste Offensive-Spieler nach PFF ist, nach Brandon Cooks. Also der scheint sich gar nicht so schlecht zu machen. Und dann Jacob Martin, der damals, ich glaube, in dem Clowney-Trade war der involviert, ne? Als die Seahawks
genau, für Clowney getradet haben. Genau, war eigentlich der bessere Edge-Rusher.
Im Nachhinein, auf lange Sicht, ja. Sehr schade, dass er nicht mehr bei den Seahawks ist. Der hat echt Spaß gemacht. Und ich meine, wie gesagt, du guckst keine Texans-Spiele, ich auch nicht. Also ich habe jetzt selten was von ihm irgendwie gesehen, aber er scheint tatsächlich so ein bisschen der Einzige zu sein, den man da noch gebrauchen kann aus der D-Line. Mal schauen, ob er Wilson auch ein paar Probleme machen kann. Würde mich nicht wundern.
Wie gesagt, die Cornerbacks, die sind, glaube ich, nicht sonderlich gut. Desmond King spielt da keine so starke Saison. Dann gibt's Mitchell noch outside. Ich glaube, die sind beide in den 80ern gegradet, also 80ern von 118 gegradeten Cornerbacks. Terrence Mitchell und Desmond King. Ja. Einzig der Slot-Cornerback scheint ganz solide zu sein. Aber auch, was mich genau in dem, was ich vorhin schon ausgeführt habe, bestätigt hat, dass alle so underperformen. Justin Reed, der Safety, glaube ich, Second-Rounder gewesen, war eigentlich in seiner Rookie-Saison im zweiten Jahr eigentlich wirklich vielversprechend und auch gut. Aber auch er enttäuscht diese Saison. Und das ist auch, wo man mit eigentlich nicht recht gerechnet hatte vor der Saison.
Nee, das stimmt wohl. Aber gut, ich denke mal, wir können zu einem kleinen Fazit kommen. Alles andere als ein klarer Sieg wäre, glaube ich, selbst mit diesem Seahawks-Team eine Überraschung. Ich sehe, abgesehen von Cooks, wirklich kaum Möglichkeiten, wie die Texans das Spiel irgendwie eng halten können. Ich meine, klar, kannst dann auf einmal kann dann Rex Burkert die Seahawks komplett in den Matsch rennen oder David Johnson hat mal sein eines Breakout-Spiel diese Saison, aber das sind halt alles so Sachen, die würde ich jetzt nicht so predikten. Also die können dann eintreten, aber dazu jetzt irgendwie eine seriöse Einschätzung zu geben, wäre halt Quatsch. Von daher, Seahawks für mich klarer Favorit.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Ich habe jetzt auch wirklich viel auf dem Texans rumgehackt in den letzten 30 Minuten.
Ja, was soll man noch anderes machen? Es tut mir ja wirklich leid. Wir haben ja auch beide unser Beileid bekundet für die Fans, aber da kannst du halt echt nichts rausholen. Von daher, ja, würde ich sagen, springen wir mal weiter, lassen die Preview hinter uns und blicken nach vorn.
Two-Minute Warning, was sonst noch wichtig ist.
Und hier möchte ich natürlich von dir einmal einen exakten Ergebnistipp hören, auf den ich dich dann am Ende oder nach dem Ende des Spiels festnageln kann.
Ich orientiere mich da einfach an diesem Jaguars-Spiel, weil die auch einen ähnlich schwachen Kader haben. Schwaches Quarterback-Play zumindest noch. Und tippe deshalb ungefähr aufs Gleiche, nämlich auf 30-10. Ich glaube, gegen die Jaguars haben wir 31-7 gewonnen oder so. 30-10 gewinnen wir das.
Ja. Ich sag 24-7. Ich glaube, für einen Touchdown wird es reichen auf Texans Seite. Ich glaube auch, dass die Seahawks viel laufen werden, sobald das Spiel sicher im Kasten ist. Und dann wird nicht mehr allzu viel passieren. Von daher nur in Anführungszeichen 24 Punkte. Und dann sollte das ein ungefährdeter Sieg werden. Nochmal die Eckdaten zum Spiel. Die Seahawks spielen gegen die Texans in Houston, Sonntag, 19 Uhr deutscher Zeit. Also aufpassen, Seahawks schon im frühen Slot. Das heißt, wenn ihr die Red Zone anmacht und euch wundert, dass auf einmal die Seahawks da rumlaufen, schnell aufs Einzelspiel schalten, nur mit dem NFL Game Pass zu sehen oder eben in der Konferenz auf The Zone. Und ja, das war's soweit von uns. Vielen Dank fürs Zuhören auch in dieser Folge. Folge 199, also wir sind ganz kurz vom Jubiläum. Bald kommt hier die große Seahawkers-Party. Wir freuen uns aufs Spiel, hoffen ihr euch auch und wünschen euch dann eine schöne Restwoche und viel Spaß am Sonntag und verabschieden uns wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks!
Go Hawks!
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.